Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle sehr herzlich, woher Sie auch gekommen sind. Der Wochenspruch gibt uns eine neue Sicht. Erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung nahet. Amen. Wir beten im Wechsel den 24. Psalm. Psalm 24. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wer ist der König der Ehre? Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wer ist der König der Ehre? Herr, Licht des Himmels auf dieser Erde, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns kommst. Richte unsere Aufmerksamkeit auf Jesus, deinen Sohn, befreie uns von den Ablenkungen der Welt. Erhöre uns durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geiste alles verwandelt. Allmächtiger Gott, du bist Anfang und Ende der Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mir Platz zu nehmen.
Thank you.
In Matthäus 11 wird berichtet, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Amen. Ihr lieben Christen, freut euch nun. Bald wird erscheinen Gottes Sohn, der unser Bruder worden ist. Das ist der liebe Herr Jesus Christ. Wir singen jetzt dieses Wochenlied Nummer 3, die Verse 1 bis 5. Lied Nummer 3. am heutigen zweiten Advent. Liebe Gemeinde, lesen wir aus dem Alten Testament. Diese Lektion steht im 34. Kapitel des Propheten Jesaja. Und dort im 35. Kapitel, und ich lese von Vers 3 ab. Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sage den verzagten Herzen, sei getrost, fürchtet euch nicht. Seht, das ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird doch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, sollen Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen, auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Amen. Irgendwie passt er nicht in unsere festliche Stimmung. Irgendwo stört er unsere festlichen Kreise. Irgendwann geht er uns auf den Geist. Nicht umsonst kriegen Sie draußen auf dem Weihnachtsmarkt einen Josef in Holz oder Ton, eine Maria in Samt oder Seide, einen Hirten in Blech oder Plastik, auch einen Wirt oder König oder Engel, in allen Größen und Farben, aber ihn kriegen sie bestimmt nicht. Zugegeben, seine Predigtweise war etwas alternativ. Er sagte nicht, liebe Gemeinde, sondern er begann mit einer Publikumsbeschimpfung, ihr Schlangenbrut. Zugegeben, sein Outfit war etwas exaltiert. Er trug keinen Samttalar mit Bäffchen, sondern ein Kamelhaartalar mit ledernem Gürtel. Zugegeben, seine Speise war etwas öko. Nicht Lebkuchen mit süßem Honig, sondern Heuschrecken mit wildem Honig, oh Schreck. Und dort an der Krippe kniete er auch nicht, so wie die Hirten vom Felde. Und dort im Stall stand er auch nicht so wie die klugen Astrologen aus dem Morgenland. Und dort aus der dritten Reihe schaute er sich dieses Top-Ereignis überhaupt nicht an. Dieser Mann saß im Knast. Dieser Mann litt im Gefängnis. Dieser Mann schmachtete im Hochsicherheitstrakt der Feste Machäus 1120 Meter über dem Toten Meer. Ein Querdenker, ein Störenfried, ein Bedokopf. Ganz sicher nicht. Dieser Johannes der Täufer, von dem ich hier rede, der hat den Mund nicht gehalten, auch den Mund nicht gehalten vor dem Vierfürsten Herodes. Dieser Bußprediger zwischen Altem und Neuem Testament konnte den Mund nicht halten angesichts dieses Ehebruchs des Fürsten. Es ist nicht recht, dass du deinem Bruder die Frau ausspannst. Johannes konnte den Mund nicht halten, wenn es um Sünde ging. Eine Eiche im Sturm, eine Insel im Meer, ein Rufer in der Wüste. Aber jetzt hat er müde Hände bekommen. Tagelang gebetet habe ich, tagelang, wochenlang, aber eine Tür ist nicht aufgegangen. Gibt es noch einen Weg für mich? Nun sind seine Knie weich geworden. Getragen habe ich, tagelang, wochenlang, aber die Last ist mir nicht abgenommen worden. Gibt es noch einen Weg für mich? Nun ist sein Herz verzagt. Gehofft habe ich, tagelang, wochenlang, aber kein Lichtblick am Horizont. Gibt es noch einen Weg für mich? Und ich musste denken, da muss man doch gar nicht auf der Feste Macheiro sitzen. Da kann man doch mitten in der Stiftskirche sitzen und ähnlich fragen. Da kann man im Arbeitszimmer müde Hände bekommen und sagen, gebetet habe ich monatelang und kein Türchen hat sich aufgetan. Da kann man im Wohnzimmer sitzen und weiche Knie bekommen. Getragen habe ich monatelang und eine Last ist mir abgenommen worden. Da kann man im Krankenzimmer liegen und ein verzagtes Herz haben. Gehofft habe ich Monate, Jahre lang, aber kein Silberstreif am Horizont. Gibt's denn noch einen Weg für mich? Gibt's denn noch einen Weg für mich? Und dann wird gegen das Eisengitter auf Macheros geschlagen. Zwei Boten begehren Einlass. Sie werden eingelassen und sogar zu Johannes vorgelassen. Und die zwei Boten lesen im Auftrag Jesu diesem Mann genau dieses 35. Kapitel vor. Stärkt die müden Hände, festigt die wankenden Knie, machet das Herz fest, sei getrost, es gibt einen Weg, fürchte dich nicht, es gibt einen heiligen Weg. Nur glaubt's, es gibt einen heiligen Weg durch die Wüste. Auf Gottes Landkarte gibt es keine Wüste, die ohne Weg ist. Eine weglose Wüste gibt es in Gottes Geografie nicht. Eine weglose Wüste gibt es bei ihm nicht. Und deshalb müssen wir diesen heiligen Weg entdecken. Dieser heilige Weg ist erstens der Ausweg. Johannes, erinnere dich, will Jesus sagen. Auch das Volk Israel schmachtete in der Gefangenschaft. Ihr Machäus hieß Babylon. Und dort gingen die Pläne für Ausbruchsversuche durch die Reihen und sie tuschelte es einander ins Ohr. Wir müssen an uns selber glauben, sagten die einen. Wir haben doch noch Hände, Füße und einen klaren Kopf. Das wäre doch gelacht, wenn wir diese Flucht nicht packen könnten. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Seht, das ist der eigene Weg. Aber nicht alle waren davon überzeugt. Und die anderen tuschelten. Seht, wir müssen an die Politiker laufen. Es gibt nicht nur einen Führer in Babylon, der sich hier als der Allmächtige aufspielt, sondern es gibt ja auch einen König in Persien und einen Pharao in Ägypten. Eine Geheimbündelei mit ihnen könnte die Mauer niedermachen und eine Wende am Euphrat herbeiführen. Die Karten müssen nur kräftig gemischelt und neu verteilt werden. Seht, das ist der politische Weg. Aber nicht alle glaubten daran. Und die Dritten sagten, seht, wir müssen an die Sterne glauben. Nicht umsonst wölbt sich ein wunderbarer Sternenhimmel über unseren Köpfen. Sternenkonstellation und Menschenschicksal gehören zusammen. Sternzeichen sind Wegzeichen in die Freiheit. Das ist der richtige Weg. Und Jesaja sagt, das ist der falsche Weg. Mit all diesen Gedanken seid ihr auf dem Irrweg. Mit all euren Ideen gehört ihr auf den Holzweg. Es gibt gar keine menschliche Initiative, die uns aus der Gefangenschaft herauslösen könnte. Es gibt nur eine göttliche. Und daran erinnern ihn die Boten im Gefängnis. Dieser Gott ist doch nicht tatenlos im Himmel geblieben. Er sah doch diese trostlose Truppe in der Wüste. Und dann konnte er diesen Haufen Elend nicht mehr länger ansehen. Er konnte es nicht länger ertragen. Und dann schickte er, nun, was schickte dieser Gott denn? Einen Adventskranz, damit dieses Gefängnis in mildem Lichte erscheint. Oder ein Räuchermännchen, damit dieses feuchte Loch nicht so muffelt. Oder eine Packung Spekulatius, damit die Kohlsuppe im Blechnapf nicht alles ist. Nein, er schickte nicht eine Sache, er schickte eine Person. Mitten in der Gefangenschaft wurde dieser Jesus geboren. Allen Müden und Verzagten und Herzverscheuchten sagte er es, komm doch her zu mir. Und dann trat er einen Weg in den Dreck dieser Wüste und sagte, folge mir. Und seither gibt es eine Fußspur mitten durch dieses Leben. Kein Sturm ist noch so stark, dass er diese Fußspur verwischen kann. Die Fußspur dessen, der von sich sagen konnte, ich bin der Weg. Liebe Freunde, wer an sich selber glaubt, ist ein armer Tropf. Wer seine Hilfe auf Menschen setzt, ist ein tumber Tor. Wer in die Sterne guckt, verguckt sich. Wer sich aber auf diesen Weg Jesu rufen lässt, der entdeckt eine heiße Spur. Und der weiß, das ist der Ausweg. Das ist der Ausweg aus meiner Wüste. Der heilige Weg ist der Ausweg. Und zweitens, der heilige Weg ist der Gehweg. Johannes, erinnere dich, will Jesus ihm nun sagen. Auch das Volk Israel war nicht sofort Feuer und Flamme mit dieser Auskunft. Dieser Weg versetzte sie nicht in Hochstimmung. Von einem Taumel der Begeisterung konnte überhaupt nicht die Rede sein. Schließlich waren sie Leute, die mit Beinen auf dem Boden standen und sie hatten ihre Geografie im Kopfe. Vor Jahren flog ich einmal nach Afrika und landete in Khartoum. Diese Stadt mit ihren stinkenden Kamelmärkten und wohlriechenden Gewürzbazaren imponierte mir. Eine fremde Welt am Zusammenfluss von weißem und blauem Nil. Und dort mitten in der Stadt sagte mir mein pechschwarzer, aber in weiße Tücher gehüllter Begleiter, in welche Himmelsrichtung Sie auch hier gehen. Spätestens nach 10 Meilen stehen Sie in der Wüste. Das ist in Khartoum so. Und das war in Babylon auch so. Egal welcher Ausweg, nach Norden, Süden, Osten oder Westen, der wandelt sich zum Wüstenweg. Und das war kein lockeres Abenteuer. Das war keine gemütliche Safari. Das war erst recht kein teuer bezahltes Survival-Trekking, sondern ein brandgefährliches Unternehmen mit tödlichem Ausgang. Wüste hieß Dürre und Hitze. Wüste hieß Schakale und Löwen. Wüste hieß wilde Tiere. Und deshalb sagten sich die Leute, so wie ihre Vorväter, willst du uns hinausführen, damit wir in der Wüste umkommen? Liebe Freunde, Gottes Ausweg ist nie ein Spazierweg. Wir möchten das gerne, so von Bänkchen zu Bänkchen, wie im Stuttgarter Schlosspark. Gottes Ausweg ist kein Panoramaweg. Das möchten wir gerne, so von Aussicht zu Aussicht, wie am Rande Gamar. Gottes Ausweg ist kein Wanderweg, so von Gipfel zu Gipfel, wie im Montafon oder im Wallis. Gottes Weg ist und bleibt ein Wüstenweg, den er aber selbst gegangen und gangbar gemacht hat. Er hat Quellen gebohrt, Brunnenquellen der Liebe. Er hat Wasser gesammelt, Wasserströme seines Lebens. Er hat Plätze angelegt, Rastplätze in seiner Gemeinschaft. Er hat das wildeste Tier, nämlich den Teufel, zum Teufel gejagt. Dieser Wüstenweg ist keine Fata Morgana. Deshalb, wenn ich nur dunkel sehe, es wird dort ein Weg sein. Wenn ich nur Unwegsamkeiten sehe, es wird auch ein Weg sein. Wenn ich keine Arbeit mehr sehe in dieser Arbeitslosigkeit, es wird dort ein Weg sein. Wenn ich nur Krankheit und Schmerzen und Tod sehe, es wird dort ein Weg sein. Es gilt wieder, immer wieder, diesen alten und wohlbekannten Vers, ihn gilt es neu zu buchstabieren. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Der heilige Weg ist der Gehweg durch die Wüste. Und der heilige Weg ist der Heimweg. Johannes, erinnere dich, will Jesus zum Schluss diesem Gefangenen sagen. Dieser Weg hat ein Ziel, auch wenn es nicht schnurstracks durch die Wüste geht, die damals litten, 10, 20, 30, nein, 40 Jahre. Die Kinder schrien Durst, aber es war kein Tropfen in den Wasserflaschen. Die Erwachsenen schrien Hunger, aber es war kein Ranken Brot im Brotbeutel. Alle schrien Hilfe, aber der Helfer war weit fern. Und dann krochen jene unheimlichen Fragen aus dem Herzen, so wie die Fippern aus dem Sand kriechen. Wo kommen wir denn noch hin? Wo kommen wir denn noch hin, wenn der Sturm nicht nachlässt? Wo kommen wir denn noch hin, wenn die Hitze nicht nachgibt? Wo kommen wir denn noch hin, wenn das Ziel nicht auszumachen ist? Wo kommen wir denn noch hin? Das ist doch die Frage derer, die sich auf den Weg Jesu rufen ließen. Wo kommen wir doch noch hin mit unseren Schmerzen? Wo kommen wir denn noch hin mit unseren Ängsten? Wo kommen wir denn noch hin? Und Johannes und Jesaja sagt, die Erlösten werden nach Zion kommen. Die Erlösten werden nach Hause kommen. Die Erlösten werden heimkommen. Nicht Klagen wird sein, sondern Freude. Nicht Heulen wird sein, sondern Loben, das nicht mehr zu überhören ist. Wie waren denn damals in der autolosen Zeit nach dem Kriege die sonntagnachmittäglichen ausgedehnten Spaziergänge mit unserem Vater? Ehrlich gesagt, wir machten es nicht mit wachsender Begeisterung. Weit waren sie, zu weit. Aber wenn nach 2 oder 3 oder 4 Stunden der Vater plötzlich auf den heimatlichen Kirchturm in der Stadt zeigte, dann war doch die Müdigkeit wie verflogen. Dann wuchsen einem neue Kräfte zu und fröhlich ging es heimwärts. Jesaja zeigt uns die Stadt. Die Heimat ist nicht mehr weit. Die Erlösten werden nach Hause kommen. Auch dieser Johannes, obwohl eine liederliche Prinzessin in ihrem Übermut seinen Kopf gefordert hatte und ihn auch bekam. Auf dem Weg zum Schafott konnte er es wissen. Auch der Todesweg durchkreuzt nicht den heiligen Weg. Die Heimat ist nicht mehr fern. Wo es denn hingeht? Wo es denn hingeht in dieser Welt? Wo es denn hingeht in dieser Stadt? Wo es denn hingeht in ihrem Leben? Heim geht's, Freunde! Heim geht's! Amen. Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. Lassen Sie uns miteinander singen vom Lied 515, die Verse 1, 5, 8 und 10. 1, 5, 8 und 10. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, lieber Vater, zeige uns diesen Weg zum Leben durch all unsere Wüsten hindurch. Mit unserer kleinen Kraft können wir uns nicht selbst erlösen. Es muss einer kommen, der stärker ist als all die dunklen Mächte dieser Welt, die uns so Angst machen. Wir warten, dass der Himmel sich öffnet. Herr, lass uns gehen im Morgenglanz der Ewigkeit. Wir bitten dich, dass deine Gemeinde nicht die Geduld verliert, auf dich zu warten. Lass uns nicht resignieren, wenn wir die Zeichen deines Wiederkommens nicht erkennen. Wir können uns darauf verlassen, dass du abwischen wirst all unsere Tränen und Leid, Krankheit und Tod, überwinden wirst. Wir bitten dich für die, die ohne Hoffnung sind. Gib ihnen deine Zeichen. Wir bitten dich für die, die auf Erlösung warten, für die, die Verzweiflung quält und deren Hände leer bleiben, für die, die unheilbar krank sind und keinen Ausweg mehr wissen, für die, deren Herz schwer und deren Sinn verdunkelt wurde. Herr, wir seufzen unter der Last des Hasses, des Krieges und der Zerstörung. Erlöse uns von dem Bösen. Herr, höre unsere Bitten. Lehre uns diesen Weg erkennen und ihn nach deinem Willen gehen. Wir bitten dich im Namen Jesu. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ihr Mächtigen auf Erden, Lied 7, die Verse 4 bis 6. 7, 4 bis 6. In Stuttgart haben wir das Haus des Kindes, wo junge Frauen aufgenommen werden, die ihr Kind nicht abtreiben lassen, sondern zum Leben bringen wollen. Darüber hinaus besteht eine Telefonkette, wo junge Frauen in dieser Abtreibungsnot anrufen können und ihnen Gesprächsmöglichkeit und Hilfe angeboten wird. Gewiss ein kleines Zeichen im Dunkel dieser Not, aber ein unübersehbares Lichtzeichen, ein Adventslichtzeichen für Hilfesuchende. Helfen wir doch mit unserem Opfer, dass dieses Licht weiter scheinen kann. Ganz herzlichen Dank und ein vergelt's Gott für Ihr Geben. Wir haben hinten im Chor eine Ausstellung, die noch bis zum nächsten Donnerstag zu sehen ist. Bibel plastisch ins Bild gesetzt von Gerhard Ostertag, einem Gemeindeglied und Mitarbeiter der Deutschen Bibelgesellschaft. Vielleicht nehmen Sie sich Zeit für eine neue Form, sich mit biblischen Geschichten oder Versen zu beschäftigen. Haben Sie Verständnis, wenn nicht alle anschließend dort hinten diese Ausstellung ansehen können, aber sie ist noch bis nächsten Donnerstag geöffnet. Aus diesem Grunde auch hier ist heute keine Kirchenführung. Unsere Adventsaktion Zeit für Advent läuft auch in der zweiten Woche von Montag bis Samstag täglich 4 Andachten, 12.15 Uhr, 15.15 Uhr, 16.15 Uhr und 17.15 Uhr. Wir laden ein und bitten andere einzuladen. Am Dienstag in unserem Gemeindehaus Urbanstraße 40, 20 Uhr beginnen wir mit einem Adventsabend im Kerzenlicht. Wir wollen dort miteinander eine Tasse Tee trinken, miteinander Lieder singen, auf die Adventsbotschaft hören und einen Blick zu den Christen nach Nigeria tun. Auch zu diesem Abend am Dienstag möchten wir herzlich eingeladen haben. Und dann danken wir dem Posaunenchor, den Stiftsposaunen und Andreas Lieb, und wir hören jetzt noch einmal ein Choral. Aus unserer Gemeinde ist abgerufen worden und kirchlich bestattet Frau Anna Stengle aus der Wagenburgstraße, 91 Jahre alt. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in diesen Adventssonntag und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.